Vor einem Jahr habe ich mit Hendrik Lösen gesprochen über die Zukunft von WordPress. Damals ging es mehr um die Community, die war so ein bisschen zwiegespalten. Und heute, ein Jahr später, sprechen wir wieder über die Zukunft von WordPress, heute aber mit dem Blick auf KI. Wir sprechen über unsere Zukunft, wir sprechen über die WordPress-Bubble, über die KI-Bubble, den WebdesignerInnenmarkt insgesamt, über die Erkennbarkeit von KI, über verschiedene Tools und tauschen uns einfach aus darüber, ob wir noch eine Zukunft sehen für unsere Arbeit. Ganz viel Spaß mit dieser Episode.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen im Nerdcafé-Podcast, dem Podcast rund um WordPress, Hosting, CMS und Web. Dein Host Johannes Meyerhofer ist Experte und Trainer für WordPress. Mit diesem Podcast möchte Johannes dir dabei helfen, WordPress besser zu verstehen und anzuwenden. Aber auch bei allen anderen Themen, die dich interessieren, wenn du mit einem eigenen Webseitenprojekt starten möchtest. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Podcast-Episode.
Heute im Nerdcafé habe ich mir Hendrik Lösen eingeladen und Hendrik ist WordPress-Entwickler aus Bayern, wo ich auch herkomme und es ist aus meiner alten Heimat München sogar. Wir beide kennen uns von WordPress-Meetups, die Hendrik und sein Agenturpartner Volker sehr oft organisiert haben und die beiden haben die Agentur Lösen Heinrich gegründet und beraten hier Kunden, Kundinnen aus dem Mittelstand rund um komplexe WordPress-Websites. Lieber Hendrik, ich freue mich, dass du da bist. Ich starte gerne mit einem Song und es gibt die Playlist play.nerdcafé.online, kann man nachhören und jeder Gast, jeder Expertin, jeder Experte, der hier ist, darf da ein Lied reinlegen und deswegen die Startfrage, hast du ein Lied, das dich in den letzten Tagen, Wochen oder Monaten sogar beschäftigt hat und wenn ja, welches?
Sogar Jahre. Erstmal herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Mein Lied ist Porter Robinson, Goodbye to a World. Und es geht in diesem Lied, ich kenne das Lied seit Jahren und lange nachdem ich das Lied kennengelernt und lieben gelernt habe, habe ich verstanden oder habe ich erfahren, worüber das Lied handelt. Das hat der Porter Robinson, der Künstler, gemacht, als ein Videospiel endete, das ich auch sehr gerne gespielt habe. Es war vor über 20 Jahren ein Spiel namens Star Wars Galaxies. Okay. Und es ist irgendwann zu Ende gegangen und da hat dieser Künstler dieses Lied gemacht. Und diese Verbindung fand ich ganz sympathisch. Und ich höre dieses Lied immer, wenn es mir schlecht geht. Und aktuell so mit dem Umbruch von KI ist Goodbye to a World, glaube ich, ein ganz interessanter Ansatz für ein Lied.
Ja, schöner Einblick. Darüber sprechen wir gleich, nämlich die Zukunft von WordPress. Da haben wir auch schon mal vor ziemlich genau einem Jahr drüber gesprochen. Da ging es damals eher so ein bisschen um die WordPress-Community, die sich so ein bisschen wie soll ich sagen, da gab es so ein paar Konflikte. Heute geht es eher um KI. Davor wollte ich noch sagen, ich habe auch ein Lied und das ist vielleicht auch passend, heißt Error von dem Hip-Hopper Otto Normal. Kennst du den?
Nee, tatsächlich nicht. Muss ich mir mal anhören.
Ja, musst du dir anhören. play.nerdcafé.online kannst du das direkt nach Ausstrahlung der Episode machen. Und jetzt gehen wir voll ins Thema rein. Kurz zum Vorwissen. Wir nehmen Ende April auf. Die Episode erscheint aus produktionstechnischen Gründen leider ein bisschen später, im Juli erst oder Ende Juni, weiß ich noch nicht ganz genau. Das heißt, es kann sich noch alles ändern bis dahin, gerade bei der schnellen Entwicklung. Deswegen wollte ich das vorab sagen, damit ihr Bescheid wisst. Und jetzt gehen wir rein. Hendrik, was sagst du denn? Ganz direkt provokant gefragt, wir beide beschäftigen uns mit WordPress. Hast du in einem Jahr deinen Job noch?
Ich bin relativ zuversichtlich, dass ich in einem Jahr noch einen Job haben werde.
Aber auch den du jetzt hast.
Man muss ja dazu sagen, dass WordPress-Entwickler auch schon seit einigen Jahren bei mir in Wirklichkeit nicht mehr stimmt. Ich bin halt einfach zu so einem Agenturgeschäftsführer Heini geworden, habe mich fast komplett aus dem Alltag der Agentur entfernt. Sonst könnten wir gar nicht auf so Themen wie KI reagieren. Und ich muss zugeben, ich hoffe, der Chris hört das nie, aber mein Kollege Chris ist ein wesentlich besserer Entwickler als ich. Von daher, ich glaube, dass wir als Agentur, so wie wir aufgestellt sind, auch in einem Jahr noch einen Job haben. Das ist glasklar. Aber der Markt wird ganz brutal von unten gefressen. Das heißt, es gibt derzeit so der Trend rum, dass einige Leute, auch sehr prominente Leute aus der WordPress-Community, Joost de Valk da ganz vorne mit Claude und Astro, das ist so ein JavaScript-Framework, sich komplett ohne CMS eine Webseite gebastelt haben. Das ist jetzt nun mittelrealistisch, weil man muss da schon echt Ahnung haben von Architektur und von der Technologie, um das in der Geschwindigkeit, in der Qualität und auch in der Wartbarkeit auf die Beine zu stellen. Trotzdem glaube ich, dass das auch eine der Richtungen ist, in die der Markt gehen wird. Und ein Spruch, ich habe vergessen von wem, einen auch aus der WordPress-Community, den ich da, der sehr resoniert hat mit mir, den ich da sehr gut fand, ist, wenn du in der Lage bist, deine Webseite, deine WordPress-Webseite mit wenigen Zeilen Prompting durch eine statische HTML-Webseite zu ersetzen, dann brauchtest du von vornherein kein CMS.
Ja.
Und das ist so, ja, da ist was dran. Also es ist so, wir haben das Glück, dass die Kunden bei uns im Regelfall entweder ein sehr großes Redaktionsteam haben oder regelmäßig Jobs veröffentlichen oder Events organisieren und die Website entsprechend dynamisch ist und da wirklich jeden Tag jemand dran arbeitet. Und da ist außer Frage, ob man ein CMS braucht oder nicht.
Das ist tatsächlich auch ein bisschen meine Denke. Ich sehe jetzt bei LinkedIn, ich bin bei LinkedIn sehr aktiv, da posten da irgendwelche, ich bleib mal in deinem Wording, Heinis. Guck mal, ich habe eine neue Website in einem Prompt zusammengeklickt. Die sehen auch oft schon ganz okay aus, aber es ist halt eine normale Webseite, die man ja bisher auch schon mit irgendwelchen Baukästen, Jimdo, Wix oder was auch immer, hätte hinbekommen können. Ich glaube, der Fokus wird sich von uns oder auch von Agenturen darauf verlagern, dann halt mehr in die Beratung zu gehen, oder? Dass die Website das Ziel erfüllt, was der Kunde haben will. Also, keine Ahnung, verkaufen oder Mitarbeitende finden. Und das ist ja dann das, worum es wirklich geht, nicht irgendeine Website zu haben. Das kann ich jetzt schon, sondern um eine Website zu haben, die das tut, was ich will. Und darüber braucht man dann schon weiterhin die ExpertInnen.
Absolut. Und das ist so die Herangehensweise, die du ja auch schon hast. Ich glaube, so dein Steckenpferd ist ja nicht so Kern WordPress, sondern du berätst Kunden im CMS und eines deiner Kernthemen ist ja auch Barrierefreiheit und Barrierearmut. Und bei uns ist das Datenschutz. Und ich glaube, diese kerneuropäischen Themen, die wir jetzt schon haben, die werden auch mit KI nicht weggehen, weil wir haben das Problem, wieder mal in Europa, dass diese Technologien in Wertekreisen entwickelt werden, in ethischen Wertekreisen entwickelt werden, die nicht europäisch sind. OpenAI und Claude in den USA oder halt die großen Open-Source-Modelle aus China. Sagen wir mal so, den muss man wirklich brutal reinprügeln, so dieses bitte embedde keine Google-Fonts direkt von Google. Ja. Wir fangen wieder von vorne an und da muss ein Bewusstsein für existieren. Will sagen, ich glaube nicht, dass morgen eine Realität kommt, wo ein Handwerker sich selber seine Webseite promptet. Das wird nicht passieren. Ja. Ich habe ja immer den Spruch, wenn ein Kunde klar formulieren könnte, was er braucht und was er will und wüsste, was er braucht, wird es 99% der Agenturen heute schon nicht mehr geben.
Ja, das ist so. Und mein Schwerpunkt ist, wie du sagst, ja, Barrierefreiheit auch, aber vor allen Dingen ja auch Wissenstransfer. Ich bin noch keine Agentur, aber kleines Team habe ich auch und wir machen auch mal eine Website, aber der Fokus bei uns ist total Vermittlung von Wissen, weil ich zeige Kunden dann, wie das WordPress-System funktioniert und das glaube ich, also vielleicht wird es enger, der Markt, aber ich habe da noch keine Angst jetzt und Wissenstransfer kann ja auch sich ändern Richtung passendes CMS finden oder auch KI muss ja auch jemand erklären und so. Also da bin ich so am Schwanken, ne? Ambivalent. Manchmal denke ich mir, oh Gott, was mache ich Ende des Jahres? Und am nächsten Tag denke ich, alles cool, der Bedarf ist da. Die Mühlen mahlen ja auch ein bisschen langsamer in Deutschland. Da werde ich schon noch ein paar Jahre zu tun haben, hoffe ich.
Ich weiß nicht, wer es gemacht hat. Vor ein paar Jahren gab es mal ein witziges Projekt, die Deutsch-KI, wo man ein Prompt faxen konnte und man hat dann die KI-Antwort zurückbekommen. Das fand ich sehr sympathisch für Deutschland. Aber nichtsdestotrotz, egal wohin die Richtung geht, egal wo wir als Dienstleister, die wir irgendwie im Netz mit und um WordPress herum Dinge anbieten, was absolut klar ist, es passieren gerade fundamentale, massive Veränderungen in der Branche, wie wir arbeiten, wie unsere Zukunft aussieht. Und dessen muss man sich bewusst sein. Also keiner von uns kann sagen, wirklich verbindlich, in welche Richtung die Reise geht, weil wissen wir einfach nicht. Aber ich glaube, es wäre gefährlich, jetzt auf seinem Sessel bequem sitzen zu bleiben und zu sagen, wird schon nicht so schlimm. Man muss sich zumindest mal mit der Realität da draußen beschäftigen und, ja, wie du schon sagst, Wissenstransfer betreiben.
Und wenn die Episode erscheint, ist, wenn alles nach Plan geht, WordPress 7 auch dann doch schon da. Und hast du schon ausprobiert?
Ich habe es tatsächlich noch nicht aktiv ausprobiert, sondern aber die APIs mir durchgelesen und ich bin extrem gespannt auf die AI Connectors, weil das so die Grundlage legt für KI-Infrastruktur im Kern des WordPress-Systems, weil derzeit macht jedes Plugin noch so ein bisschen sein eigenes Ding. Elementor hat gerade Angie gelauncht. Yoast hat schon ganz lange KI-Sachen drin und zugegeben. Das ist alles schon cool, aber ich mag diese Walled Garden Approaches nicht. Ich mag diese, ich habe 12 verschiedene KIs, die mir in meinem System rumwursteln. Finde ich kacke. Ich will selber über das bestimmen, wo meine Daten hingehen und was meine Daten machen. Und da finde ich diese Grundlage der KI-Konnektoren in WordPress unfassbar spannend. Und zum Beispiel, wo ich drauf warte, wir haben überlegt, ob wir das selber bauen, aber dann habe ich mir mal den Scope davon angeguckt und dann gesagt, oh, das soll bitte jemand anderes machen. Wir sind große Fans von Weglot zum Beispiel für multilingual Webseiten. Weglot ist ein französischer Dienst, der sich über deine Webseite legt und KI-Transkription für deine Webseite macht und so mehr, oder? Genau, Mehrsprachigkeit anbietet. Der Nachteil an Weglot ist, es ist verhältnismäßig teuer. Also für eine normale Webseite bezahlst du irgendwas zwischen 30 und 80 Euro pro Monat, um die Sprachversion bereitzustellen. Und das ist für kleinere Unternehmen, ist das substanziell. Und das ist so ein Ding. Mit den KI-Konnektoren und der entsprechenden Infrastruktur ist das zumindest theoretisch dann sehr klar, wie so eine Architektur innerhalb von WordPress aussehen könnte. Das heißt, ich brauche keinen externen SaaS-Dienst mehr, also Software-as-a-Service-Dienst, sondern das ist zum Beispiel eine Sache, da bin ich mein OpenAI, mein Claude, mein eigenes Open-Source-Modell, was ich irgendwo hoste an, und kann dann diese Translations selber durchführen lassen von meinem Modell. Aber das passiert dann im Bereich meiner eigenen Einflusssphäre.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass die durch das, was du jetzt beschreibst und ja andere Möglichkeiten, die Plugin-Landschaft sich extrem verändern wird, weil viele dann halt sich in Anführungszeichen ihr Plugin selber stricken. Und ich habe es ausprobiert in einer Sandbox mit den Konnektoren, also ich habe mir so eine Beta heruntergeladen. Claude war dabei, ChatGPT und noch zwei, weiß ich jetzt nicht auswendig. Und ich habe es ausprobiert mit Claude. Und ich habe meinen Claude-Account verknüpft und dann so ein bisschen auf Content-Ebene rumgespielt. Und was ich cool fand, irgendwie, ich habe einen Blogbeitrag geschrieben und habe dann gesagt, mach mir doch zu dem Beitrag jetzt ein Beitragsbild. Und das, natürlich kann ich das auch extern machen, wenn ich in Claude gehe, aber es ist halt jetzt in WordPress drin integriert und dann auch gleich an der richtigen Stelle, also als Beitragsbild, nicht nur als Bild im Beitrag, und passt sich so an. Und es hat echt super cool funktioniert. Und klar, das kostet dann Tokens und so, aber es war schon faszinierend. Und du kannst ja auch den Blogbeitrag komplett, das ist dann vielleicht die Qualität nochmal eine Frage, aber du könntest dir komplett den Beitrag auch nochmal stellen lassen und die Farben dazu anpassen und wirklich alles, alles ist integriert in einem Dashboard. Und das fand ich schon geil.
Wichtig ist halt bei sowas immer, wenn ich solche Beiträge schreibe, und das ist auch bei uns, bei WP Munich so, wenn wir Beiträge schreiben, assistiert da natürlich KI. Also wenn wir unsere Tutorials und unsere Wissensbeiträge schreiben, ist ganz klar KI immer mit dabei. Das Wichtige, was da das, was für mich immer wichtig ist, ist, dass die Persönlichkeit nie verloren geht. weil das merken eure Leser als erstes, und dann merkt das Google, und dann sind deine Rankings weg, und dann schießt du dich selber ins Aus, wenn du einfach KI-Texte veröffentlichst. Das funktioniert nicht, weil die sehen alle ungefähr gleich aus. Wir kennen immer noch aus dem letzten Jahr den Gedankenstrich-Drama, den M-Dash-Drama.
Ja.
Wobei M-Dash-Drama mittlerweile im WordPress, in der WordPress-Welt zwei Bedeutungen hat, aber dazu später mehr. Und es ist halt wichtig, dass man mit entsprechendem Prompting und mit entsprechenden Werten, ethischen Werten, die man seinem Prompt mitgibt, die KI in eine gewisse sprachliche Richtung drückt, damit man auch die Zielgruppe entsprechend anspricht. Und jeder KI-Text ist nur so gut wie der Prompt oder das Grundlagenwissen, was ich reingebe. Und wenn ich zum Beispiel keine persönliche Perspektive, wenn ich kein persönliches Wissen, keine persönliche Präferenz reingebe und das die Grundlage meines Artikels ist, dann ist der ganze Artikel sinnlos. Dann ist der Artikel einfach nur wiedergekäutes, was eh schon online steht, und das braucht kein Mensch in der
heutigen Zeit. Ja. Und genau wie du sagst zum Thema Sprachform, das macht ja auch gar keinen Sinn, wenn das ein super toll geschriebener Artikel ist mit lauter Fachwörtern und jetzt für mich als Freiberufler zum Beispiel die Leute mich dann kennenlernen und ich spreche ganz, ganz anders als jetzt die Sprache dieses Beitrags.
Exakt.
Dann entsteht im Erstgespräch spätestens ein Störgefühl. Da muss man aufpassen. Und was ich auch nochmal wichtig finde, ich habe es jetzt in der Sandbox geschützt, in meinem privaten Bereich probiert mit diesen Bildern. Aber wenn ihr das macht, denkt dran, dass es mit dem Urheberrecht in Deutschland auch noch nicht so ganz final entschieden ist, ob ihr da richtig dann die Eigentümer des Bildes seid. Da immer noch mal mit dem Anwalt sprechen vorher.
Das ist, wie gesagt, ein großes, großes Thema. Die meisten Leute ignorieren es, inklusive uns. Also es ist, wir nutzen auch in unseren Kundenprojekten tatsächlich auch viel KI-generierte Bilder. Die allermeisten durchlaufen dann noch einen Bearbeitungsprozess bei uns in Photoshop, wo einfach KI-Artefakte ein bisschen korrigiert werden, die Bilder in eine bestimmte Richtung gedrückt werden. Und unserer Meinung nach ist durch dieses nachträgliche Bearbeiten eine gewisse Schöpfungshöhe da, woraus sich dann Urheberrecht ergibt, mit dem großen, großen Hinweis, persönliche Meinung, keine Rechtsberatung. Ob das wirklich stimmt, das muss dann am Ende erstmal ein Anwalt oder ein Gericht entscheiden, aber das ist halt unsere Agenturmeinung. Aber ja, aber auch da gilt, du kannst nicht einfach irgendein Bild erzeugen, sondern du musst halt ein Bild erzeugen, was entsprechend der Persönlichkeit und deiner Zielgruppe und deinem Kulturkreis entspricht. Das ist so für mich das Positive an der Auseinandersetzung mit KI, weil KI einfach so ein per Default so einen globalen Einheitsbrei erzeugt.
Ja.
Dass man so ein bisschen gezwungen ist, sich Dinge bewusst zu machen, wie Kultur, wie ethische Werte, welche Werte vertrete ich überhaupt? Wie äußert sich das in meiner Sprache oder in meiner visuellen Identität? Und das finde ich ganz spannend.
Und da sind wir auch wieder voll beim Thema Beratung und dass unsere Jobs wahrscheinlich nächstes Jahr noch in irgendeiner Art und Weise existieren, weil irgendwelchen Quatsch produzieren, das kann KI natürlich, aber dass es dann auch funktioniert. Ich bei LinkedIn zum Beispiel, wo wir beim Thema Quatsch sind, lese ich ganz oft, ist jetzt dieser neue Gedankenstrich, dieser Satzbau von bla bla bla, das ist nicht, sondern das ist.
Ja.
Naja, und das ja. Ist, oh, ich krieg schon so einen Puls, wenn ich diesen Konstrukt sehe. Ist voll beliebt gerade und nervt mich megamäßig.
Lustigerweise ist bei jetzt vor ein paar Tagen vor der Aufzeichnung ist ein neues Image-Modell rausgekommen von ChatGPT, GPT-Image-2. Unfassbar gutes Bildmodell. Aber gerade wenn das Bildmodell Werbeanzeigen oder Designs oder sowas erstellt, sieht man sehr, sehr, wenn man ein paar Bilder damit gemacht hat und mal ein bisschen damit gespielt hat, sich eine Stunde damit beschäftigt hat, sieht man sehr, sehr schnell den Stil, den das Default rausdrückt. Das ist so leicht grungy Texte in knalligen Neonfarben, dann meistens noch so einen vertikalen Strich in der Mitte, Bullet Points mit Icons und so. Das ist so der Stil, den GPT Image 2 per Default mitgibt. Was ich da interessant dran finde, ist, du siehst genau die Leute, die sich Mühe geben mit ihren Prompts, weil dann musst du wirklich drauf achten, dann gibt's immer noch Tells, ob's GPT Image 2 ist, oder Leute, die einfach drauf scheißen und sagen, gib mir eine Werbeanzeige für bla irgendwas und dann fällt das raus und dann wird's genommen. Und zugegeben, ich bin noch nicht, gerade bei Werbeanzeigen, bin ich da unentschlossen, ob ich da vielleicht einen für mich zu hohen Anspruch dran setze, weil gerade eine Werbeanzeige muss nicht hübsch sein. Das ist vollkommen egal. Eine Werbeanzeige muss performen. Und wenn die Standard-Default-Werbeanzeige von GPT Image 2, wenn die KI schlauer ist als ich, was vielleicht passieren kann, wenn die einfach besser performt als mein künstlerisches, individuelles Bild, was ich mit stundenlangen Prompten da rauskriege und dann noch mit Photoshop verbessere oder was ich komplett mit Photoshop und InDesign selber bauen lasse von meinen Designern, die das besser können als ich. Ja, was soll ich da diskutieren? Weil am Ende zählt die Performance. Und das ist halt so das, wo ich gerade ganz spannend drauf achte. Aber der Punkt war, wenn man sich ein bisschen dran auskennt, das ist genau wie bei den Texten, irgendwann kriegst du ein Auge dafür, welche Bilder KI generiert sind. Und so dieses sechs Finger an der Hand Dinger sind es eben nicht mehr, sondern es sind jetzt ganz klare Stilentscheidungen.
Ja, und wenn die Episode rauskommt, sind wahrscheinlich schon wieder neue Sachen passiert. Ich glaube, da sind wir so, haben wir so eine, das Gegenteil von Betriebsblindheit, wie heißt das, ja. Betriebssicht, dass man
Sensibilität.
Da sehr drauf, genau, Sensibilität, drauf guckt und viele Sachen merkt, wo halt die normalen User, die halt nur durch den Feed scrollen, das wahrscheinlich gar nicht so wahrnehmen. Gleichzeitig hat man sich vielleicht an diesen erkennbaren Styles ja auch irgendwann satt gesehen und nimmt es dann gar nicht mehr wahr. Da bin ich auch gespannt, wie es denn wirklich passiert.
Wenn du den Espresso beim Nerdcafé zu Ende getrunken hast, hüpf mal rüber zum Mittagssnack Sales Know-how für hungrige Unternehmerinnen. Da erzähle ich dir, Jenny Neubacher, dass
du auch verkaufen lernen darfst, um halt tatsächlich dann auch deine Kunden zum Abschluss zu bringen. Denn nur weil sie auf deine Webseite hüpfen und einen Kennenlern-Call buchen, heißt es noch lange nicht, dass sie auch dann bei dir buchen. Somit freue ich mich darauf, wenn du nach dem Nerdcafé einfach mal zum Mittagssnack zu meinem Podcast hüpfst. Ich freue mich auf dich.
Und das sehen wir ja auch bei Webseiten. Also es ist jetzt, wir haben vor ein paar Monaten Claude Design bekommen, als Tool, wo Claude Webseiten designen kann, und Google hat auch so ein, mit Stitch hat Google auch so ein Projekt. Und ich sehe, wenn Webseiten aus Claude Design kommen, das kann man sehen. Auch bei Google Stitch kann man das sehen. Webflow-Seiten. Wenn nicht wirklich Energie da reinsteckt, Webflow-Webseiten nicht wie Webflow-Webseiten aussehen zu lassen, sieht man denen das an. Das ist immer so dieses Gradient mit dem Glow, mit dem Text oben. Das ist ganz, ganz typische Designs, die da draus entstehen. Und ich nenne das immer, nicht nur ich sie nenne, sondern so der Fachbegriff ist die Bootstrapification von Designs, weil wir 2014, wir alte Hasen, wir kennen das noch, mit dem Bootstrap-Design-System halt so eine Grundlage von UI-Elementen bekommen haben, Buttons, Texte, Header, Footer etc. pp. Und plötzlich sahen alle Webseiten gleich aus, weil es super einfach war, mit Bootstrap Webseiten zu bauen, und die visuelle Identität war dann plötzlich egal, weil zugegeben ist Design auch manchmal nicht so wichtig, sondern manchmal ist halt Convention und User Experience wichtiger. Mein internes Tool, was ich benutze, um in meiner Firma Termine zu verwalten, muss nicht das hübscheste Tool aller Zeiten sein. Das muss bedienbar sein und Erwartungshaltungen erfüllen. Und aber das sieht man halt auch bei Webseiten und so, die
Bootstrap. Beispiel Amazon. Eine der furchtbarsten, also designmäßig grottige Webseite, aber wahrscheinlich eine der, wenn nicht die meistbesuchte nach Google.
Absolut. Und aber das ist halt auch so dieses, wo wir als Agentur punkten können, weil wir zumindest versuchen, über dieses designerische Mittelmaß, was du heute auch KI generieren lassen kannst, hinauszukommen und Dinge zu erschaffen, die nicht super offensichtlich sind, die nicht super, da wäre ich auch drauf gekommen sind, sondern wirklich mit einer bewussten Anstrengung, uns was auszudenken, was nicht super naheliegend ist, sondern wo man sagt, oh, das ist ja cool, das ist unerwartet, aber gleichzeitig benutzbar. Und wir sind mittlerweile Gott sei Dank an einem Punkt, dass wir kurz nach der letzten Folge, wo ich bei dir war, ein German Design Award zum Beispiel gewonnen haben.
Ja, cool.
Das hat uns sehr gefreut, weil das halt so diese Bestätigung auch von externen ist, dass man zumindest den Versuch unternimmt, dieses Mittelmaß zu überspringen.
Ja. Du, wir können gerne ab jetzt uns einmal im Jahr treffen und schauen, wie war das letzte Jahr, was ist nächstes Jahr, finde ich auch spannend. Und du hast jetzt gesagt, ihr beschäftigt euch natürlich intensiv mit dem KI-Thema. Magst du so zwei, drei konkrete Einblicke geben, was ihr da gerade macht?
Kann ich dir durch unseren gesamten Kreationsprozess Beispiele geben. Beginnt bei Kundengesprächen. Erstgespräche mit dem Kunden, natürlich mit Konsent und vorheriger Aufklärung, zeichnen wir auf und lassen von KI dann Zusammenfassungen machen, weil wir merken, dass auch wir oft Dinge überhören, weil wir plötzlich mit unseren Gedanken woanders sind, und da sind KI-Transkriptionen unfassbar wertvoll, um einfach auch Nuancen zu bemerken, die der Kunde dann plötzlich in irgendeinem Halbsatz ist. Wir kennen das alle als Dienstleister oder als Agenturen, da entstehen aus Halbsätzen plötzlich riesige Projekte, die super wichtig waren, aber halt nur ein Halbsatz waren. Nichtsdestotrotz, KI ist da schon echt gut, aber es braucht halt auch immer ein Menschen, um Emotionalität zu lesen, weil aus der Emotionalität des Kunden entsteht meistens auch noch eine eigene Ebene der Priorisierung. Da lernt man viel darüber, welche Features dem Kunden wichtig sind und welche Features dem Kunden nicht wichtig sind. Von daher, es ist so ein Zwischenspiel aus beidem. Das nächste ist so Dokumentenentwicklung, Angebote schreiben, ist höchst KI-assistiert bei uns. Dann der nächste Schritt, Ideation, also Brainstorm-Ideen, ist KI immer eine Quelle der Inspiration. Ich bin unfassbarer Power-Nutzer von ChatGPT Deep Research. Finde ich unfassbar geil. Immer wenn ich mir ein Dossier oder sowas machen lasse oder ein Dossier für einen Kunden machen lasse, setze ich da Deep Research drauf an und sage, hier, gib mir mal die Firmengeschichte von diesem Kunden. Such mir mal alles, was du im Internet über diesen Kunden findest und gib mir das mal. Und
dann also kurz auch Perplexity-Klasse. Ist mein Lieblingstool, kennst du wahrscheinlich auch.
Ja.
Gerade für solche Recherche-Dinge unfassbar gut.
Na, und dann im Designprozess, ich hätte immer gerne, dass wir so Dinge wie Claude Design oder Stitch als Inspiration nutzen. Das ist bei unseren Designern, die ignorieren mich da immer vielleicht zu Recht, wenn ich sage, lass uns das doch mal machen. Und dann kriege ich immer Naserümpfen und werde ignoriert. Ist vielleicht auch richtig, aber mein Wunsch ist da zumindest existent, aber auch im Design ist KI immer da dabei. Zum Beispiel, wenn ich Farben recherchiere, ChatGPT ist unfassbar gut da mit Farbtheorie. Es geht nicht um die künstlerische Auswahl, aber zumindest Kontrastwerte zum Beispiel zu finden. Wenn ich zum Beispiel eine Grundfarbe habe und sage, gib mir mal 4-5 Vorschläge von Farben, die gute Kontrastwerte zu dieser Grundfarbe haben, wo wir beim Thema Barrierefreiheit sind. Unfassbar gut. Photoshop AI, Bildkorrekturen, wo du Teile von Bildern mit Photoshop, mit KI korrigieren kannst. Und dann natürlich, wenn sobald es an Code geht und Entwicklung geht, die Zeit, wo man ohne KI-Assistenz programmiert, ist vorbei. Es wird heute faktisch keine Zeile Code mehr geschrieben, wo nicht in irgendeiner Form KI beteiligt ist. Das ist vorbei. Und dann gehen wir in die Verwaltung und ins Deployment. Server provisionieren. Wenn ich heute einen Server hinstelle oder mir einen V-Server von einem Hoster hinstellen lasse, eins der ersten Sachen, die ich mache, ist Codex oder ich glaube, das Gegenbeispiel ist Claude CLI, auf dem Server zu installieren und zu sagen, hier, härte mir mal den Server, machen wir mal ordentliche Sicherheitseinstellungen, bereite das vor und dann installiere ich das WordPress oder das System und dann lösche ich es am Ende wieder, damit da nicht irgendwie eine Sicherheitslücke entsteht. Aber auch da assistiert KI. Ich hatte letzten Mal einen Fall, ich betreue ein großes Xen-Forum. Xen-Forum, so heißt die Forensoftware.
Ich habe Hunger, man merkt es. Ich habe gerade Senf verstanden.
Nee, Foren, die etwas Älteren unter uns wissen vielleicht noch, was Foren sind. Und früher gab es ja eben V-Bulletin und Envision Powerboard als Software und heute gibt es halt Xen-Forum. Und man muss dazu sagen, Forensoftware ist unfassbar komplex. Und auch wenn ich leidenschaftlicher Programmierer bin, auch da bin ich am Ende. Und ich hatte vor ein paar Monaten einen Bug in meinem Forum. Und hatte wirklich nicht die Zeit, das jetzt zu debuggen. Und da habe ich Codex auf dem Server installiert, habe gesagt, komm, debugge mir mal den Shit und deploy mir mal einen Fix. Das hat 5 Minuten gedauert. Das war so bam, so Kopfexplosion, wie krass das war. Also von daher, man merkt schon so meine Reise durch Projekte, von vorne bis hinten ist KI irgendwie immer dabei. Und das ist auch so meiner Meinung nach, wie man KI verstehen sollte, ist, keine KI wird dich ersetzen, aber jemand, der KI benutzt, um effizienter, besser, kreativer, leistungsfähiger zu werden, wird dich irgendwann ersetzen. Das ist einfach so.
Ja, das glaube ich auch. Und so wie du es jetzt beschreibst, ist es ja für euch ein Werkzeug. Und du oder ihr könnt ja den generierten Code auch lesen und verstehen. Meine Sorge war so ein bisschen bei diesen ganzen, komm, ich mache dir die Website in 3 Minuten mit einem Prompt, dass das Ergebnis zwar erstmal oft gut aussieht, aber Thema Sicherheit, Datenschutz, Fronts, was auch immer
absolut
da dranhängt und was die Seite, wenn die Seite jetzt keinen Newsletter abfragt, was passiert mit den Daten, ist das irgendwo sicher? Die Leute, die jetzt zumindest in meiner Wahrnehmung so ein bisschen damit angeben, bei LinkedIn zum Beispiel, die haben, behaupte ich mal, oft keine Einblicke in den Code und auch kein Verständnis davon und wissen gar nicht, warum das denn jetzt so und so aussieht. Und wenn sie dann mal was ändern wollen, weil der Button dann blauer werden soll statt grün, geht's halt nicht, weil sie nicht den Code nicht verstehen.
Und das ist also bei uns ja auch ein Riesenthema, so dieses Data Ownership. Und also bei uns meine ich beim WordPress-Ökosystem, so kenne und besitze deinen Code selber. Hm. Und das ist, ich will nicht sagen, dass es den Leuten egal ist, aber das Bewusstsein dafür, dass da ein Riesenbereich geht, wo es um unsere Sicherheit geht, wo es um unsere Daten geht, wo es um Verantwortung geht, dass der einfach nicht existiert, dieses Bewusstsein dafür nicht existiert. Und das finde ich ein bisschen schade. Mhm. Aber auch da werden wir uns in den nächsten Jahren sehr intensiv mit auseinandersetzen müssen, um da einen entsprechenden Wissenstransfer, wo wir wieder bei deinem Thema sind, zu machen.
Ja.
Weil es wiederholt sich. Wir waren in der WordPress, im WordPress-Ökosystem 2018, 2019, als die DSGVO gekommen ist und jetzt auch mit dem BSFG an diesem Punkt, wo einfach klar wurde, die Amerikaner, die interessiert das nicht. Die haben ein anderes Wertesystem wie wir. Und da müssen wir als Europäer halt mit der Pfanne draufhauen, dass da jemand irgendwas macht. Und das ist bei KI-Systemen das Gleiche.
Lass uns vielleicht zum Abschluss nochmal kurz die Brücke schlagen, auch zum letzten Jahr, als es um Community ging. Ich habe schon mitbekommen, dass die WordPress-Community nicht alle sehr begeistert sind davon, dass KI jetzt integriert ist. In meiner Wahrnehmung, ich habe es ja jetzt getestet und so, ist es ja nicht integriert, sondern nur die Tür ist aufgemacht. Man muss den Connector aber noch selber machen. Das heißt, man kann WordPress bei WordPress 7 auch noch komplett KI-frei betreiben, wenn man möchte. Mhm. Wie nimmst du das wahr? Du bist ja noch mehr in der Community drin. Ist es so 50-50 oder wie sieht's aus?
Wir pendeln in der Community bei vielen Leuten so ein bisschen zwischen Existenzialismus und Realismus. es gibt die Leute, die einen großen Existenzialismus haben, weil ein großer Teil der WordPress-Community besteht halt einfach aus Freelancern und sehr kleinen Dienstleistern, deren Hauptjob es ist, Webseiten für Handwerker, Kleinstbetriebe, andere Freelancer zu machen. Und dieser Markt schwimmt weg. Dieser Markt wird brutal gefressen. Das ist ein Hauen und ein Stechen da in diesem Markt. Und deswegen bin ich ganz froh, dass wir uns so positioniert haben, wie wir uns positioniert haben. Und da ist natürlich ein großer KI-Skeptizismus vorhanden, weil man natürlich das Thema auch emotional sehr negativ sieht, kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen. Und auf der anderen Seite ist dann ein großer Realismus, wo man sich auf die Möglichkeiten freut, die KI in einem WordPress-Ökosystem bringt. Da gibt es auch so die Leute, die am liebsten gestern vollkommen KI in WordPress integriert sehen wollen. Und wir haben Gott sei Dank im WordPress Core Team großartige Leute, die das Thema KI vorantreiben. James LePage und Konsorten, die großartige Arbeit leisten mit dem MCP-Server, jetzt mit den Konnektoren etc., um die Grundlage zu legen, wie wir KI in Zukunft implementieren. Und dann gibt es ja noch die ganz Extremen auf der anderen Seite, die halt sagen, wir brauchen kein WordPress mehr. Das ist dann so die weitergeschwungenen sind. Und da hat zum Beispiel Cloudflare, der Infrastrukturdienstleister Cloudflare, vor ein paar Wochen gezeigt, was sie sehen, wie WordPress aussehen könnte, wenn man es heutzutage KI first bauen würde. Das ist ein Projekt namens M-Dash, EM-Dash. Und die haben das komplett halt KI first gebaut, mit Sicherheit, ja da, ja da, bla. Lustigerweise sieht das Backend oder das menschengenutzte Backend von M-Dash aus wie WordPress in 2016. Also okay. Ohne Block-Editor, mit dem schwarzen Menü links, mit verschiedenen Seiten, Settings-Pages, mit einem Tiny-MCE-artigen Editor. Man muss dazu sagen, eine Sache, da war ich ein bisschen traurig, dass wir die nicht haben, und jetzt wird es sehr technisch. Die nutzen, um ihren Content zu speichern, etwas namens Portable Text. Das heißt, jeder Blog bei uns in WordPress hat in einer Tabellenspalte in einer Tabellenzelle eine HTML-Repräsentation. Wir benutzen HTML-Kommentare, um unser Blog-Markup sichtbar zu machen. Das hat Vorteile, gerade wenn ich rendern will oder Dinge einfach unkompliziert speichern will und auch ganz klar Backwards Compatibility. Und M-Dash oder andere Systeme nutzen so einen JSON-Baum, um strukturiert Inhalte zu speichern. Und ich für eine moderne Welt, dieses Format nennt sich Portable Text. Mhm. Und ich für eine moderne Welt finde so diesen JSON-Ansatz, Inhalt als oder Content als Objekt zu speichern, natürlich sehr sexy, weil es mir erlaubt, Inhalte für verschiedene Nutzungszwecke unterschiedlich zu rendern. Bei HTML bin ich mit dem Rendern relativ eingeschränkt. Ein einfaches Beispiel, ein JSON-Objekt ist natürlich relativ frei, was für Daten ich daran flansche. Und dann habe ich für jedes Objekt den Originalstring. Und ich kann für jedes Objekt meine Sprachalternativen zum Beispiel daran flanschen. Das macht es architektonisch, in Anführungszeichen, so einfach, Übersetzungen dafür herzustellen. Und da als Europäer, der ich nun auch mehrere Sprachen spreche und mich mit dem Thema Multilingualität bei meinen Kunden jedes Mal ärgern muss, weil es halt unnötig kompliziert in WordPress ist, dann sehe ich sowas und denke mir so, warum machen wir das nicht? Das ist so sexy. Und
Mit Markdown vergleichbar?
Nee, Markdown ist auch ein strukturiertes Format. Es ist einfach, wenn man mal so JSON, das sind so diese geschwungenen Klammern, und wenn man JavaScript sieht oder wenn man wenn man bei sich auf der WordPress-Webseite, wenn man Yoast SEO installiert hat, kann man mal in seinen Quelltext gehen und dann sieht man das Schema-Markup. Das ist auch ein JSON-Objekt. Und wir haben in neuen WordPress-Themes, in Block-Themes die theme.json-Datei, wo in einem JSON-Objekt beschrieben wird, welche Farben wir benutzen, welche Fonts wir benutzen, welche Abstände wir benutzen. Und solche Objekte sind halt gut da, um maschinenlesbar für verschiedene Systeme, Sprachen, Objekte, Dinge portabel darstellen oder zugänglich zu machen, ist da das richtige Wort. Und ich hätte mir gewünscht, dass wir schon damals vor fast 10 Jahren Content so strukturiert haben. Aber die WordPress-Community ist leider einen anderen Weg gegangen, was uns derzeit zu vielen vor viele Probleme steht. Wir müssen Inhalte hin und her transformieren in Objekte wieder zurück in HTML und das ist teilweise sehr prozessorintensiv, was uns oft vor Performance-Probleme stellt. Aber das ist ein anderes Thema.
Und das MDash ist dann aber bei Cloudflare auch gehostet oder kann ich mir das wie WordPress selber hosten?
Das kannst du dir selber hosten in Anführungszeichen wie WordPress. Es gibt gewisse Features, so Sicherheitsfeatures, die dediziert für die Infrastruktur von Cloudflare geschrieben wurde. Zum Beispiel wir haben ja das in Anführungszeichen Problem in WordPress, dass wenn ich ein Plugin installiere, dieses Plugin Zugriff auf deine volle Datenbank hat, alle Daten, dieses Plugin darf theoretisch alles in deinem System machen. Das ist gut und schlecht. Wir hatten gerade den Fall, dass eine ganze Reihe an Plugins geschlossen wurde, weil die leider kompromittiert wurden.
Die man gekauft, ne? Genau. Fand ich auch spannend. Wir driften ab, aber ich finde es spannend, da hat einer 10 Plugins gekauft und einfach Schadcode reingeladen.
Und kannst ja in die Shownotes packen, den Link dazu. Cloudflare nutzt da einen etwas anderen Ansatz. Die packen zumindest in ihrer Infrastruktur Plugins in einen eigenen Service Worker, der komplett isoliert ist und über eine standardisierte API dann mit dem Hauptprozess redet und halt nur gewisse Privilegien hat und halt nicht so die Schlüssel zum ganzen Schloss hat. Das ist ganz spannend, aber du brauchst halt als jemand, der das hosten möchte, irgendwie einen Hoster, der Astro als JavaScript CMS oder als JavaScript Framework hosten kann. Das ist halt nicht so, ich gehe mal zu Jonas und baller mir ein WordPress irgendwo hin. Unser System läuft auf der kleinsten Hardware, die man sich vorstellen kann, bis hin zu großen Systemen wie der NASA oder das Weiße Haus. Und das ist da halt nicht so. Das ist zumindest aktuell noch etwas exotischer als ein einfacher PHP-Server.
Das sind meine Lieblingsbeispiele. NASA und Weißes Haus, wenn ich lese, dass WordPress ja niemanden mehr interessiert und nur für kleine Blogs funktioniert, dann ist das mein der Vor- und Nachteil von Cloudflare und ob die NASA das nutzen würde, ist nochmal ein anderes Thema vielleicht fürs nächste Mal. Ich würde jetzt gern zum Abschluss kommen. Benrik, vielen Dank, dass du da warst und dir Einblicke geteilt hast. Möchtest du noch was mitteilen? Habt ihr was Tolles gerade, was ihr mit uns teilen wollt? WordCamp ist, glaube ich, Ende des Jahres. Du hast noch mal eine Minute Zeit für einen Pitch.
Ich hoffe, wir müssen mal schauen, wenn die Folge vor Polen, vor dem WordCamp Europe erscheint. Ich freue mich, euch dort zu sehen, falls ihr vor Ort seid. Und ganz generell der Aufruf, falls ihr es noch nicht tut, beschäftigt euch mit KI. Holt euch ein 20€ im Monat Abo von ChatGPT oder Claude oder was auch immer und fangt an, damit zu spielen, zu arbeiten. Immer wenn ihr einen Gedanken habt oder ein Problem habt, ballert das mal in KI, damit ihr ein Gefühl dafür habt, was das kann und was das nicht kann. Weil viele Leute gucken gerade von der Seitenlinie in dieses sehr abstrakte Thema und sehen auf LinkedIn, wie irgendwelche Schwurbler Sachen behaupten, die im Leben nicht stimmen.
Ja.
Die beste Methode da ist, einfach mitspielen.
Und jetzt die letzte Frage. Stell dir vor, du kannst unter WordPress.com, nehmen wir mal, unter WordPress.com auf der Startseite kannst du einen Satz platzieren für 24 Stunden. Bestenfalls keine Eigenwerbung. Was würdest du da hinschreiben?
Ich habe die gleiche Antwort vor einem Jahr schon mal gegeben. Gehe davon aus, dass dein Gegenüber es gut meint.
Kommt mir bekannt vor, ja. Ich glaube, damals war es bei google.de, jetzt ist es WordPress.com.
Cool. Gehe danke davon dir. Aus, dass dein Gegenüber es gut meint.
Sehr gut. Vielen Dank und liebe Grüße nach München.
Danke, Johannes.
In Hamburg sagt man Tschüss.
Tschüss, das heißt auf Wiedersehen. Ich freue mich, wenn wir uns hier sehr bald wiedersehen bzw. hören. Wenn du darauf auch Lust hast, abonnier doch am besten diesen Podcast, damit du keine Episode verpasst. Ich hoffe, du konntest heute einiges mitnehmen. Wenn ja, dann empfehle den Podcast auch gerne deinen FreundInnen weiter, damit noch mehr Menschen darauf aufmerksam werden. Fragen, Themenwünsche und Ideen? Gerne an espresso@nerdcafé.online. Jetzt aber wirklich. Tschüss.